J.D. Vance hat es ja in seinem Leben immer wieder geschafft, sich in neue Kontexten, an neue Menschen sehr gut anzupassen. Also der hat ja vielleicht so ein bisschen was Chamäleonhaftes, ob das jetzt die Armee war oder ob das dann die Universität war, Yale, wo er ja auch war, also eine Elite-Uni. Der hat ja überall dort auch Mentoren gefunden, die ihn sehr geschätzt haben. Donald Trump ist jemand, der heute das sagt, Grönland, ja, und dann auch wieder davon zurückkehrt, wenn er merkt, es bringt ihm nichts. Ich weiß nicht, wie J.D. Vance, wenn er diese Macht hätte, ob er diese Flexibilität hätte oder ob er einfach ideologischer wäre und viel, viel härter darin, seine Ziele zu verfolgen. J.D. Vance wäre langweilig, wenn alles total klar wäre in dessen Biografie, ne? Und da es so viele absolute Gegensätze gibt und Widersprüche in seiner Biografie, ist er natürlich im Grunde genommen, obwohl er ein Buch über seine ganze Biografie geschrieben hat, weiterhin ein Riesenrätsel.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Von James Donald Bowman zu James David Hamill und schließlich zu J.D. Vance. Vom Sohn einer drogenabhängigen Mutter aus Ohio zum zweitmächtigsten Mann der USA. Sein Aufstieg klingt wie ein amerikanisches Märchen. Und ist für viele der Beweis dafür, dass man in den USA immer noch alles erreichen kann, wenn man sich genügend anstrengt. Politisch verändert hat sich J.D. Vance dabei so sehr wie seinen Namen. Vom Liebling der Linken zum ultrarechten Einpeitscher. Vom Trump-Kritiker zum Cheerleader des US-Präsidenten. Viele Demokraten halten den Vize für den Schlimmeren. Einige Republikaner nennen ihn bereits 48, eine Anspielung auf die kommende, auf die 48. Präsidentschaft. Wer ist der Mann, von dem viele Beobachter sagen, er sei gefährlicher als Donald Trump? Darüber spreche ich mit einer preisgekrönten Autorin, einer langjährigen Washington-Korrespondentin der Zeit, die J.D. Vance mehrfach porträtiert und auch ein Buch über das Streben nach Glück in einem zerstrittenen Land geschrieben hat. Ich begrüße Kerstin Kohlenberg. Ganz herzlich willkommen bei The Wild House, Kerstin.
Danke für die Einladung.
Beginnen wir mit dem Menschen, J.D. Wie würdest du den Vizepräsidenten beschreiben? Was macht er für einen Eindruck auf dich?
Ja, da muss man, glaube ich, unterscheiden, welchen Menschen man da sieht. Ich muss sagen, ich bin natürlich, wie, glaube ich, sehr viele Journalisten, auf eine gewisse Art fasziniert von ihm, weil er, wenn man ihn quasi so als literarische Figur sieht, so eine Reise durchgemacht hat von der Hoffnungsfigur für viele Liberale, die das Gefühl haben, da stimmt was mit dem liberalen Amerika nicht. Es gibt Probleme, die müssen angepackt werden. Und er war plötzlich jemand, der das in einer sehr gefühligen und dem Amerika, das man so gerne mag, zugewandten Sprache ausgesprochen hat. Damals, 2016, als sein Buch rauskam. Und dieser Mensch ist mir noch sehr vertraut. Und der hat sich ja extrem verändert und hat eine Wandlung durchgemacht, die sowohl sein Äußeres umfasst, also er hatte ja sonst immer dieses etwas runde, fast so Kindergesicht. Jetzt kommt dieser Bart dazu, der aussieht wie der von Donald Trump Jr. Dann ist die Art und Weise, wie er spricht, hat sich komplett verändert. Also er hat den Duktus von Donald Trump komplett übernommen und ich habe das Gefühl, dass er unglaublich erfolgreich ist im politische Macht sammeln. Und er ist sehr geschickt darin, die einzelnen Orte, die man für sich gewinnen muss, ob das jetzt das Magerlager ist oder das Lager der christlichen Nationalisten oder ob das die Tech Bros in Silicon Valley sind, dort überall unglaublich langfristige Kontakte zu schaffen. Und das ist natürlich total wichtig dafür, ob man von Donald Trump möglicherweise als sein Nachfolger nominiert wird, was ja vielleicht sowas sein wird. Und deshalb ist er im Moment für mich eigentlich einer der es ist schwer zu sagen, aber einer der erfolgreichsten politischen Figuren in Amerika.
Bis auf James ist ja auch von seinem Geburtsnamen nichts mehr übrig. Ich habe die verschiedenen Namen angesprochen. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, warum hat er die eigentlich so oft gewechselt? Was sind die Hintergründe und was ist auch seine Intention dabei? Weil das, was ich noch nicht erwähnt habe, ist ja beispielsweise auch die letzte Veränderung, dass er jetzt auch plötzlich die Punkte nicht mehr zwischen JD haben möchte.
Diese vielen Namensänderungen ist natürlich eigentlich ein Zeichen davon, was für eine schwierige Kindheit er hatte. Das sind ja alles Namen, die sich zusammengesetzt haben aus den verschiedenen Männern, mit denen seine Mutter gerade zusammen war, von der ursprüngliche Vater, der leibliche, dann der Adoptivvater, dann die unglaublich schwierige Verhältnis, was er lange Zeit mit seiner Mutter hatte, die drogenabhängig war, und dann eben der Übergang zum Namen seiner Großmutter. Also das ist, glaube ich, im Grunde genommen so eine Art Anamnese, der Name von einem wirklich schwierigen Teil der amerikanischen Gesellschaft, der sich in diesen vielen Namen niederschlägt. Und ich glaube, wenn man den Übergang machen will zu dem, was er für Amerika ja im Moment gerade so total zentral in den Mittelpunkt stellt, ist es diese Sehnsucht, die er schon sehr früh hatte, nach sowas wie einer heilen Familie, nach einer Familie, die funktioniert, in der es ein Zentrum gibt, einen Namen gibt, einen Vater und eine Mutter, und dass das eben nicht so unfassbar zersplittert und auch zerstörerisch ist, wie das in seinem Fall war.
Ja, seit Jahren wirbt er ja auch dafür, dass Amerikaner mehr Kinder bekommen sollen. Er selbst oder seine, nennen wir es jetzt mal, heile Familie. Er ist Vater von 3 Kindern. Seine Frau Usha ist jetzt das 4. Mal schwanger. Was ist denn noch über ihn und seine Familie bekannt?
Also der J.D. Vance kommt aus Ohio, aus Middletown. Das ist so ein kleines Städtchen, kleine Stadt, die sehr von den Umwälzungen in internationalen Handel beeinflusst worden ist. Dann hat JD eben mitbekommen und auch am eigenen Leib erlebt, wie das ist, wenn sowas wegfällt, wenn eine Industrie, ein Arbeitsplatz, der nicht nur Sinn stiftet, sondern auch eine Identität schafft, wenn sowas zerbröselt. Und diese Globalisierungskritik, die wir jetzt relativ häufig auch bei ihm hören, ist da möglicherweise angelegt, wie das Zusammenkommen dann mit der Drogenepidemie dazu führt, dass Leute, die arbeitslos sind, sich dahin schnell abfallen lassen in diese ganze Drogenwelt, so wie das seine Mutter gemacht hat. Und da hat er halt einfach im Grunde genommen die Kehrseite dieses aufstrebenden und weiter wohlhabenden Amerikas gesehen. Was J.D. Vance ja macht, ist, der konzentriert sich auf die Fehler dieses liberalen Amerikas, aber blendet komplett aus die positiven und die wichtigen und guten Seiten des liberalen Amerikas. Also sowohl die Rechtsstaatlichkeit, die moralischen Kern eines Nationalstaates oder eines Staates in einer globalen Welt, das alles oder demokratische Grundlagen, die Gewaltenteilung, all diese Themen scheinen für ihn im Moment keine Rolle zu spielen. Und die Frage ist, wie kriegt man das auch in der Berichterstattung hin, dass man auf der einen Seite die Fehler nicht komplett aus der Berichterstattung rauslässt, aber gleichzeitig natürlich immer wieder sich darauf bezieht, welche Gefahren aus dieser Rache, die meiner Meinung nach J.D. Vance so ein bisschen antreibt, eben für
Rache für
uns
was?
Alle bestehen. Die Rache an der Liberalen, also für mich ist das, was ihn antreibt, die Rache an der liberalen Welt. Also das geht ja so weit, dass J.D. Vance, der eigentlich Trump verachtet, das hat er mehrmals klar gemacht, das ist ihm offensichtlich nicht so wichtig, als zu sagen, Trump hat all die richtigen Feinde, nämlich die Leute an den Unis, die Leute, die für den Globalismus sind, die Woken, und jemand, der so viele richtigen Feinde hat, das ist jemand, mit dem ich mich verbinden kann, obwohl ich viele Dinge an ihm kritisiere. Und das ist meiner Meinung nach eine der Motivationen von vielen Menschen in der neuen Rechten, sich mit Menschen zusammenzutun, politisch zusammenzutun, an die sie eigentlich ablehnen, an denen sie viele Kritikpunkte haben, ob das jetzt moralisch ist oder ob das das Problem ist, dass sie im Grunde genommen alles nur für sich selbst und für ihre eigenen Taschen machen. Und dass diesen Deal, den man da eingeht, dass das im Grunde genommen dieser teuflische Pakt ist, den viele der Intellektuellen auf der neuen Rechten mit jemandem wie Trump gemacht haben.
Du hattest eben den amerikanischen Traum angesprochen. J.D. Vance liebt ja Aufsteigergeschichten. Er ist auch von Barack Obamas Geschichte fasziniert. Ein Underdog, wie er selbst, aus schwierigen Verhältnissen, der es nach oben geschafft hat. Seine eigene Geschichte hat er in dem Buch, das hast du jetzt schon mehrmals erwähnt, Hillbilly Elegy, festgehalten. Ein erzählendes Sachbuch, wenn man so will, das du wie genau beschreiben würdest?
Es ist im Grunde genommen die Auseinandersetzung mit sich selbst, also J.D. Vance als Amerikaner, als weißer Arbeiter aus einem kulturellen Hintergrund, der eben sehr durch Armut geprägt ist. Man merkt in dem Buch auf der einen Seite, wie stolz er auf diese Herkunft ist, weil sie ihn halt enorm geprägt hat, und wie er aber verachtet, dass sich die Menschen in diese Hilflosigkeit fallen lassen. Und aus wieder diesen zwei widerstreitenden Gefühlen, von denen ich glaube, die ihn sehr geprägt haben, eben auch, wie ich eben gesagt habe, im Umgang mit Leuten wie mit Donald Trump, dass man das beides ineinander vereinen kann. Also die große Zuneigung, Liebe, Identität und gleichzeitig aber auch das Verachten einiger der Merkmale, die sich dann später entwickelt haben. Und dieses Buch versucht für sich im Grunde genommen rauszufinden, für sich, also J.D. Vance, welchen Einfluss das auf jemanden wie ihn hat, auf eine Generation wie ihn hat, und welche Fehler das liberale Amerika gemacht hat, diese Schmerzen, die man dieser Gruppe von Menschen zugeordnet hat, nicht zu beheben oder nichts dagegen zu tun. Also zu sagen, dass die Traumata, die in sich in diese Kinder eingetragen, gegraben haben, dadurch, dass die Eltern drogenabhängig sind, dass sich die Eltern nicht kümmern, dadurch, dass man nie Vertrauen in sich selbst und so eine gewisse Form von Selbstsicherheit erlangt, dass das alles Dinge sind, die ein Land, das hofft, dass die Institutionen die Menschen irgendwie in der Zukunft prägen, dass das einfach nicht ausreicht. Und das ist im Grunde genommen diese Selbstreflexion gewesen und eine Reflexion eigentlich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, von Teilen der Magerseele. Und das ist, glaube ich, damals enorm gut angekommen, weil es eben dieses unglaublich emotionale Bild eines Trump-Wählers oder eines zukünftigen Trump-Wählers gemalt hat.
Er ist ja halb so alt wie Donald Trump, stammt, wie wir es gehört haben, aus der Unterschicht. Donald Trump hingegen ist quasi mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden. J.D. Vance hat ihn mal mit Hitler verglichen. Jetzt ist er einer der loyalsten Wegbegleiter. Einige nennen ihn sogar Trumps Attack Dog, also eine Art Angriffskampfhund. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Sinneswandel?
Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge. Also auf der einen Seite ist es tatsächlich so ein Deal gewesen, den er mit sich selbst gemacht hat. Es gibt gerade so ein Buch, das ist nicht über J.D. Vance, sondern über Tucker Carlson, und das kommt zu einem ähnlichen Schluss. Das ist ja auch jemand, also die beiden sind sich sehr ähnlich, und das ist ja auch jemand, der Trump eigentlich verachtet. Das hat man ja gemerkt in den Messages, die er sich damals geschrieben hat mit seinen Fox News Producern, kurz bevor er dann gefeuert worden ist wegen einem Sexual Harassment, also wegen sexueller Übergriffe.
Tucker Carlson war mal der Moderator bei Fox News, inzwischen sehr bekannter Podcaster.
Und rechts außen. Und das verbindet die beiden, dieser im Grunde genommen dieses Herabgucken auf Trump und gleichzeitig aber so eine Rechnung aufmachen. Trump hat all dieselben Feinde wie ich. Er sieht diese internationale Handelsordnung, das ist sein Feind. Es sind die Woken-Leute an der Universität, das sind seine Feinde. Es ist die liberale Elite, das sind seine Feinde. Das ist Hollywood und die verlogenen linken Progressiven, das sind seine Feinde. Und wenn jemand so viele gleiche Feinde hat wie ich, dann ist es im Grunde genommen nur vom strategischer Vorteil, dass ich mich an diesen Menschen mit ihm solidarisch erkläre und im Grunde genommen all die Dinge, die mir an ihm missfallen, ob das jetzt charakterliche Dinge sind, ob das die Tatsache ist, dass er mit Jeffrey Epstein früher gut befreundet war, oder ob es die Tatsache ist, dass er im Grunde genommen so ein bisschen so ein ausbeuterisches, korruptes, nepotistisches Regime aufbaut. Darüber guckt man dann hinweg und sagt, der kann mir helfen, all diese Feinde, die ich ausgemacht habe, politisch zu erlegen.
Und wie müssen wir uns jetzt die Beziehung der beiden vorstellen? Also ist Vance der loyale Vollstrecker oder mehr so ein eigenständiger Ideengeber?
Also offensichtlich können die beiden gut miteinander, kommen die miteinander aus. J.D. Vance hat es ja in seinem Leben immer wieder geschafft, sich in neue Kontexte, an neue Menschen sehr gut anzupassen. Also der hat ja vielleicht so ein bisschen was Chamäleonhaftes, ob das jetzt die Armee war oder ob das dann die Universität war, Yale, wo er ja auch war, also eine Elite-Uni. Der hat ja überall dort auch Mentoren gefunden, die ihn sehr geschätzt haben. Ich habe für eine Geschichte in der Zeit mit einigen davon geredet. Und bei Trump ist es jetzt offensichtlich wieder sowas. Also er schafft es offensichtlich, eine Gemeinsamkeit zu finden, die die Nähe zulässt. Also ich weiß nicht genau, wie Donald Trump funktioniert, was ja, wirkliche Freundschaft angeht. Aber dieses, dass sich jemand mehrere Jahre nur verstellen kann und eigentlich was anderes denkt, das glaube ich, das funktioniert nicht. Also ich glaube, J.D. Vance ist mittlerweile eben auch überzeugt davon, dass das, was er auch für Trump in der Öffentlichkeit sagt, dass das alles einem gerechten Ziel dient. Und auch wenn er, so wie damals im Wahlkampf, im Präsidentschaftswahlkampf sagt, die Menschen in Springfield, Ohio essen Katzen und Hunde, also die haitianischen Einwanderer, dann rationalisiert er das, und das hat er ja dann auch getan, auf Nachfrage von Journalisten in Podcasts, damit, dass er sagt, wenn ich Lügen erzählen muss, weil ich da nur mit Lügen die Medien und die Öffentlichkeit dazu davon überzeugen kann und da den Blick auf diese Probleme zu richten, nämlich was passiert, wenn in einer kleinen Stadt wie Springfield, das ist nicht weit weg von seinem Heimatort, sehr viele Einwanderer einziehen, was passiert dann mit den Strukturen? Dann sind die Kindergärten, dann sind die Schulen, dann sind die Krankenhäuser überlaufen und die Leute aus Springfield haben keinen Platz mehr. Die Wohnungspreise steigen und sie finden keine Wohnung mehr. Deshalb erzähle ich diese Lügen. Und ich glaube wirklich, er hat sich davon überzeugt, dass das Ziel das Mittel heiligt. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass der nachts wach liegt und sich quält mit diesen Momenten. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, um ein gutes, vertrauenswürdiges Verhältnis mit Donald Trump zu haben.
Weil du gerade dieses Eating the Dogs ansprichst, da gab es ja auch in der Konsequenz Morddrohungen, Bombendrohungen, Schulen wurden geschlossen, das Rathaus abgeriegelt, die rechten Proud Boys sind da in den Straßen aufmarschiert und, eben weil es diese Lügen gab. Und Kritiker sagen, das sei ja auch Teil der Strategie von JD, aber auch von Donald Trump, eben auch Fake-Realitäten zu erfinden, auch um zu testen, wer quasi loyal ist und sich ihnen unterwirft.
Ich glaube, dass was die kapiert haben und was gut funktioniert ist, dass wir leben ja in einer Welt, in der wir überfordert sind mit all den Informationen, die auf uns einprasseln. Und dann muss man sich vorstellen, es ist Wahlkampf und jeder versucht irgendwie in diese Öffentlichkeit hineinzukommen und irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wenn man in dieser politischen, modernen Welt verstehen will, wie Macht funktioniert, dann muss man, glaube ich, anerkennen, dass die sich über Aufmerksamkeit nähert. Und die haben es geschafft, einen Weg zu finden in dieser Welt, die eben durch das Internet und Podcasts sehr geprägt ist, Momente zu schaffen, egal ob das jetzt Lügen oder Verschwörungstheorien sind, die maximale Aufmerksamkeit erzeugen. Also diese Geschichte mit diesen Katzen und Hunden, die ist ja um die Welt gegangen. Und irgendwann ist es dann auch egal, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Es ist permanent die Rede von dem starken J.D. Vance, der sich im Grunde genommen auch in den Medien dann dafür nicht rechtfertigt und es sich nicht dafür entschuldigt, sondern im Grunde genommen das macht, was Donald Trump macht, nämlich einfach nur mal einen draufzusetzen. Das ist das Bild, was der erzeugen will. Also es ist so eine Art Meta-Ebene von Politik zu machen, sich selbst als Charakter in diesem, auf dieser Bühne, auf dieser politischen Bühne zu präsentieren. Und das macht er, indem er zeigt, wie er in so einem Kampf um Öffentlichkeit, wie er da reagiert. Wird er klein und schwach, entschuldigt er sich, oder bleibt er stark und legt noch einen drauf? Und ich glaube, auf diesen Ebenen, auf diesen doppelten Ebenen funktioniert Politik häufig. Und die Leute, die Politik verfolgen oder im Grunde genommen den Wahlkampf nur über diese lautesten, höchsten Ausschläge verfolgen, bei den Leuten hat er einen Punkt gemacht. Und offensichtlich hat das ja auch in diesem Wahlkampf sehr gut für ihn dann funktioniert.
Ja, er ist ja auch einer der besten politischen Redner der USA. Er ist ein sehr guter Autor, darüber haben wir schon gesprochen. Und in Podcasts und Interviews, da zeigt er sich dann auch immer von so einer anderen Seite. Eben hast du schon einige angesprochen, aber da hören wir dann auch mal so, ja, alter Dude, fuck yeah. Also er versucht dann irgendwie auch auf so eine coole Hipster-Art in verschiedenen Podcasts irgendwie zu punkten.
Das meinte ich eben mit diesem Chamäleonhaften. Also er hat es irgendwie geschafft und ich weiß nicht, ob es dadurch kommt, dass man als Kind, wenn man keine stabile Familie hat, dass man im Grunde genommen immer jemanden, der einem helfen kann, dass man sich so ein bisschen nett für diese Person macht oder sich dieser Person so ein bisschen anbietet, damit man diese Hilfe kriegt, dass man eben nicht die Möglichkeit hat, sich man selbst zu sein, sondern dass man sich immer so ein ganz klein bisschen verändert und verwandelt in der Hoffnung, dass man dann genauso ist wie die Person, die man zu beeindrucken versucht, um von der entweder ein bisschen Zuneigung oder ein bisschen Hilfe in der Schule oder Netzwerk oder sonst was zu kriegen. Und ich glaube, diese Fähigkeit, die zeigt sich bei ihm so häufig. Also wenn man ihn eben in diesem Podcast sieht und dann sitzt er da mit den ganzen Leuten aus dieser sogenannten Manosphere und bolzt da irgendwie so rum, da hat man schon das Gefühl, das wirkt am Anfang so ein bisschen ungehobelt, aber das macht er dann und kommt damit auch ganz gut an und ist dann im Grunde genommen, wenn er in Yale ist oder wenn er eine politische Rede hält, dann hat er jeweils so ein bisschen anderes Gesicht und in dieser Öffentlichkeit, in der die Leute ja sowieso alles nur über ihren Kanal mitkriegen und was rechts und links davon passiert, nicht mehr, die merken auch überhaupt nicht, dass es da irgendwie so eine Aufspaltung gibt. So genauso macht es ja Donald Trump auch. Der kann heute das erzählen und morgen das. Und das widerspricht sich nicht, weil die Leute in ihren eigenen Blasen bleiben und nicht mitkriegen, was er in der anderen oder zu der anderen Blase gesagt hat.
Aber Donald Trump hat Reflexe, ein Gespür für das, was die Unzufriedenen hören wollen. Er ist Politiker des Moments mit vielen Überraschungen, ein Mann mit Instinkt, viele nennen ihn auch charismatisch oder witzig. Diese Fähigkeiten hat J.D. Vance aber nicht, oder?
Also ich weiß nicht, ob es seine herausragendste Fähigkeit ist. Also J.D. Vance ist ja wirklich jemand, der ein Intellektueller, also jemand, der von früh an unglaublich viel gelesen hat. Der hat in seiner Zeit als Soldat hat er sich durch die ganze Aufklärungsliteratur gelesen. Er hat die liberalen Denker, Locke, Hume, alle hat er gelesen, Rousseau. Er hat sich durch die amerikanischen Aufsteigergeschichten und durch die amerikanischen Klassiker gelesen, The Great Gatsby und solche Geschichten. Und deshalb ist diese Art und Weise, wie J.D. Vance zur Politik gekommen ist, eine ganz andere, eine viel verkopftere. Weshalb meine These in dem Text auch war, dass das möglicherweise auch die gefährlichere Zusammensetzung eines Politikers ist, weil Donald Trump ist jemand, der heute das sagt, Grönland, ja, und dann auch wieder davon zurückkehrt, wenn er merkt, es bringt ihm nichts. Ich weiß nicht, wie J.D. Vance, wenn er diese Macht hätte, ob er diese Flexibilität hätte oder ob er einfach ideologischer wäre und viel, viel härter darin, seine Ziele zu verfolgen.
Wir haben ja gerade beide gesagt, er ist unheimlich klug, aber warum hasst er Universitäten eigentlich so sehr? Er war doch ein Musterstudent, ist auch ein Musterbeispiel eines sogenannten Bildungsgewinners.
J.D. Vance wäre langweilig, wenn alles total klar wäre in dessen Biografie, ne? Und da es so viele absolute Gegensätze gibt und Widersprüche in seiner Biografie, ist er natürlich im Grunde genommen, obwohl er ein Buch über seine ganze Biografie geschrieben hat, weiterhin ein Riesenrätsel. Ein Teil davon ist, warum kann jemand, der so krass gegen Einwanderung agitiert, wie geht das zusammen, mit einer Frau verheiratet zu sein, die eben indisch-amerikanische Wurzeln hat, der sein Kind sogar Vivek nennt und sich da jetzt von Nazis, amerikanischen Nazis dafür beschimpfen lassen muss. Und dasselbe trifft eben auf Universitäten zu. Also auf der einen Seite könnte man ja sagen, J.D. Vance ist das Beispiel dafür, dass Amerika funktioniert. Da hat es ein Junge aus absolut prekären Verhältnissen an die Spitze der intellektuellen Elite geschafft. Er ist auf die beste Universität gegangen, ist dort angenommen worden und hat dort Jura studiert. Gleichzeitig muss man, glaube ich, aber mitdenken, dass der sich, um diesen Erfolg zu haben, glaube ich, innerlich immer wieder ein bisschen verstellen musste. Also er musste im Grunde genommen all die Merkmale, auf die er eigentlich stolz ist, dass er eben ein Junge ist aus armen Verhältnissen, das musste der unterdrücken. Also so eine Form von Selbstverrat begehen. Also er hat mal geschrieben, dass um in der liberalen Elite erfolgreich zu werden, muss man natürlich säkular sein. Also Religion wirkt so ein bisschen wie, das sind die Hinterwäldler, das sind die Doofen. Jemand, der nicht weiß, wie viel Weinsorten es gibt oder aus welchem Glas man welchen Wein trinkt, ist auch irgendwie jemand, der so ein bisschen hinterwäldlerisch ist. Und all diese Dinge, die hat er ja permanent als so eine Verletzung und als so ein Gefühl, nicht zu genügen erlebt. Und das muss man sich, glaube ich, in Erinnerung rufen, dass dieser Sieg mit sehr viel möglicherweise Selbstaufgabe und Selbsthass verbunden war. Und diese Gefühle, glaube ich, also das ist ja, ich bin ja als Journalist, der versucht, das irgendwie zu verstehen oder diese Informationen, die ich über ihn habe, so ein bisschen zu psychologisieren. Das ist natürlich ein enormer Motor, diese Institutionen, in denen er sich verstellen musste, für deren Erfolg er sich verstellen musste, zu hassen.
48 wird er ja bereits von einigen genannt. Gemeint ist die 48. Präsidentschaft. Wie groß ist denn eigentlich sein Rückhalt bei den Republikanern und auch bei der MAGA-Bewegung?
Im Grunde genommen ist es nicht so ganz klar, weil im Moment gibt es ja so ein bisschen so einen Kampf darum, welche Fraktionen stehen hinter wem. Und J.D. Vance ist sehr, sehr erfolgreich darin, sich in diesem ganzen Podcast-System, das die MAGA-Bewegung aufgebaut hat, dort sich zu verankern. Und mit Leuten wie Erica Kirk, die eine riesengroße Gefolgschaft jetzt hat, sehr eng zu sein. Und da sieht es für mich so aus, als hätte er da ein bisschen mehr Erfolg als jemand wie Marco Rubio. Und dann kommen natürlich die Leute in Silicon Valley dazu. Das sind nicht besonders viele, aber das sind mächtige Leute, die sehr, sehr viel Geld haben und die einen Wahlkampf zum Beispiel enorm vorantreiben und finanzieren können. Wer nicht so auf seiner Seite sind, sind die Leute im Kongress. Also im Grunde genommen die abwartenden Republikaner, die möglicherweise hoffen, dass sich die Republikanische Partei nach Trump auch wieder ein bisschen mehr in die Mitte bewegt. Generell würden, glaube ich, alle Beobachter sagen im Moment, dass er dennoch vor Marco Rubio liegt in der Öffentlichkeitswirkung ganz besonders.
Erica Kirk, nur kurz zur Erklärung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ist die Frau von Charlie Kirk, der ja ermordet wurde. Und wie schätzt du jetzt seine Chancen ein? Also du hast zwar gerade gesagt, besser noch als die von Marco Rubio. Und ja, es ist auch noch etwas Zeit hin. Aber hat er Stand jetzt die besten Chancen?
Ich glaube schon. Also er hat den Tonfall, der im Moment gefragt wird. Und er ist enorm präsent in den Medien. Und er kann diese Siege, diese Meme-Siege, diese im Grunde genommen diese Fake-Siege vorweisen, dass er Donald Trump unterstützt, dass er letztendlich diesen Loyalitätswettbewerb gewinnt gegen Marco Rubio. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, das ist die einzige Sache, da habe ich das Gefühl, das ist ein großes Problem. Er wird enorm grausam in der Art und Weise, wie er spricht und in der Art und Weise, wie er über Amerikaner spricht. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel Grausamkeit amerikanische Wähler akzeptieren. Wie die junge Mutter in Minnesota erschossen worden ist von dem ICE Agent. Da hat er mit einer enormen Kälte und einer enormen Grausamkeit eben diesen Tod kommentiert, dass es ihre eigene Schuld im Grunde genommen war. Und da so über Amerikaner zu sprechen, das kommt nicht gut an. Das kommt auch nicht gut an bei den Leuten, die nicht hardcore MAGA sind. Das hat auch Donald Trump die erste Präsidentschaft verhagelt, denn am Ende ist er wegen solchen Äußerungen, wegen der Härte an der Durchsetzung seiner Grenzpolitik, mit der Trennung von Babys und Kindern von ihren Eltern, das sind Bilder gewesen, die haben ihn sehr geschadet, weil so möchte Amerika und so möchten, glaube ich, auch die meisten Republikaner eigentlich nicht sein, so grausam. Und wenn man da noch tiefer reingeht, ich kann mir im Moment das nicht erklären, wie die Rechnung ist, dass einem das am Ende nutzen wird, aber jemand wie J.D. Vance, wie gesagt, ist sehr intellektuell, agiert sehr mit Überzeugung und mit Überlegung. Das heißt, irgendein Prinzip oder irgendeine Logik wird dahinter stecken. Ich sehe sie noch nicht.
Viele fragen sich auch, wo steht er eigentlich politisch? Die Ukraine interessiert ihn nicht wirklich. Er gehört ja zu dem Teil der MAGA-Fraktion, die meint, letztlich müssen wir uns um uns selbst oder auf uns selbst konzentrieren. Wir haben hier genügend Probleme. Für welche Themen setzt er sich genau ein?
Das ist eins seiner großen Themen. Also keine Kriege, die nicht notwendig sind, die nicht unsere eigene Sicherheit verteidigen. Diese regelbasierte Ordnung, das ist für ihn eine überkommene Ordnung, sondern Amerika soll sich auf sich selbst konzentrieren, auf seine eigenen Bewohner, und Kriege in der Ukraine werden nicht für Amerika gewonnen. Das ist seine feste Überzeugung.
Nicht wenige, wir hatten es eben auch schon so ein bisschen angesprochen, US-Experten sehen in dem Vizepräsidenten eine noch größere Gefahr für die Demokratie als in dem Präsidenten selbst. Was sagst du, ist J.D. Vance gefährlicher als Trump?
Glaube ich schon, dadurch, dass er diese Flexibilität, die Trump ja oft an den Tag legt, das hat nicht geklappt, dann mache ich eben das andere. Und auch diese Überzeugbarkeit durch Leute, die sagen, das kommt nicht gut an. Also da hat er ja schon auch so eine Art weiche Stelle. Er will halt schon in der Öffentlichkeit der Gewinner, als der Gewinner aussehen. Und diese Angst hat J.D. Vance meiner Meinung nach nicht und könnte dadurch ein viel härterer und auch grausamerer Präsident werden.
Sagt Kerstin Kohlenberg. Vielen Dank für das Gespräch und die Einordnung.
Sehr gerne.
Das war die aktuelle Folge von The Wild House. Die nächste gibt es kommenden Dienstag, also spätestens kommenden Dienstag. Im Falle von Breaking News melde ich mich selbstverständlich früher zurück. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.